24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Herzlich willkommen, Martin Ross, zum Podcast 24/7. Schön, dass Sie da sind.
Ja, lieben Dank, ich freue mich.
Ja, Herr Ross, ich habe zu Beginn gedacht, ich stelle Ihnen mal die Frage, gehen Sie eigentlich gern shoppen?
Gute Frage. Tatsächlich höre ich die nicht zum ersten Mal.
Ach so.
Ich gehe nicht so genial.
Genau.
Ich habe mir was Geniales. Also ich gehe tatsächlich nicht so gerne shoppen. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt stundenlang dann durch die Geschäfte läuft und sich alles schön anguckt. Ich gehe da sehr ziel- und ergebnisorientiert vor. Ich brauche eine Hose, ich weiß, wo ich hingehe, bin dann 5 Minuten, ziehe die an, gehe wieder raus. Mhm. Oder Lebensmittel genauso. Aber ich bin jetzt keiner, der jetzt noch irgendwie lange shoppen geht.
Ja. Ich stelle die Frage natürlich nicht für umsonst, sondern sie hat unmittelbar mit ihrem Beruf hier bei uns im EVKB und Mara zu tun. Sie sind Leiter des Dienstleistungszentrums Einkauf und Logistik. Erzählen Sie doch mal, was das eigentlich bedeutet.
Genau. Ja, eben genau nicht das, dass wir mit der Tasche irgendwie shoppen gehen, sondern es ist ein Stück natürlich ein bisschen komplexer. Aber ich versuche es mal ganz auf einen Satz so, was ist unsere Hauptaufgabe oder Hauptziel? Ist es, jegliche Materialien, die wir in unseren Unternehmens- und Stiftungsbereichen benötigen, Ressourcen, Güter, Dienstleistungen, dass wir die für die Menschen, die am Menschen wiederum arbeiten, zur richtigen Zeit und auch in wirtschaftlicher Art und Weise eben beschaffen auf den Märkten. Also alles das, was auf Station, in medizinischen Bereichen und auch aber Verwaltungsbereichen, auf den Stühlen, die wir hier sitzen, das muss alles beschafft werden und dafür sind wir zuständig.
Und ich verstehe aber richtig, wir betreten heute so ein bisschen auch Neuland, weil wir mit Ihnen jemanden haben, der im EVKB arbeitet, EVKB und Mara, aber diese Dienstleistung ja nicht nur fürs EVKB und Mara macht, sondern auch für andere Stiftungsbereiche Bethels. Ist es richtig, dass Sie das für alle Stiftungsbereiche Bethels machen?
Genau, das hat so ein Stück weit einfach historisch begründet schon seine Grenzen. Also einfach so gewachsen, will ich mal sagen, wie Bethel auch gewachsen ist, ist auch so die Verantwortungsbereiche gewachsen. Für alle kann ich jetzt nicht genau bestätigen, weil wenn wir gerade noch wirklich bundesweit schauen, wir haben noch 2 Krankenhäuser auch in Berlin, die haben ihre eigene Beschaffungseinheiten oder gerade im Norden, Stiftung Lobetal etc., die haben auch noch ihre kleinen Organisationseinheiten. Aber auch da versuchen wir jetzt sukzessive auch bundesweite Rahmenverträge eben zu schließen, um eben das Beschaffungsvolumen und die Marktmacht, wenn man es so bezeichnen mag, auch wirklich versuchen auszunutzen.
Also wir merken ja schon, das ist eh ein komplexes Geschäft, was Sie hier machen. Aber das müssen wir nochmal einordnen, dass die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht von Bethel jetzt nicht so eine Idee haben, nochmal eine Grundidee haben. Bethel ist ja in 8 Bundesländern aktiv an circa 280 Standorten. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber so die Richtung. Und da ahnen wir ja schon, was auch die Rahmenverträge und was so angeht, auch die regionalen Gegebenheiten, dass das was sehr Komplexes ist. Aber Sie sind in einem großen Teil dabei kaufen jetzt nicht nur die Dinge fürs Unternehmen ein. Das heißt aber, also auf den Stühlen, auf denen wir sitzen, die Dinge, die gebraucht werden, das geht alles über Ihren Schreibtisch.
Genau. Also man kann das eigentlich so, wenn die Frage kommt, was kaufen Sie denn ein? Und man kann das immer ganz gut mit einem Supermarkt vielleicht dann doch zumindest vergleichen. Wenn man so einen typischen Supermarkt sich anschaut, die haben so 800 verschiedene Produkte im Sortiment, so im Food-Bereich. Wir reden über 30.000 verschiedene Produkte, die wir im Dienstleistungszentrum. Also einfach von der Dimension, weil diese Vielfalt, was alles benötigt wird, ist eben nicht nur der Stuhl und der Tisch, sondern das ist gerade im medizinischen Bereich extrem vielfältig, die Artikeldiversifikation, so nennt man das, von einem Produkt viele verschiedene Größen, Farben, das ist schon sehr komplex und in auch die Warengruppen, die wir bearbeiten. Wir kaufen Autos ein, wir kaufen Implantate ein, also wenn man gerade wirklich in den OP-Saal hineinschaut, also alles, was wir benötigen tatsächlich.
Also das finde ich auch was Spannendes, das ist mir nochmal klar geworden, das haben Sie gerade selber auch gesagt, also es geht nicht nur darum, jetzt dass die Mullbinden und die Spritzen und all das, was da man auf Station braucht, sondern bis hin zu Kfz, das, was im Krankenhaus, aber auch in Bethel gebraucht wird, müssen Sie sich ja auskennen. Jetzt weiß ich auch, das machen Sie nicht alles allein. Sie haben da auch Mitarbeiter in Ihrer Abteilung, die sich damit beschäftigen und sich damit auskennen. Aber die Komplexität des Ganzen wird ein Stück deutlich.
Absolut.
Herausforderndes Ding. Und dann kann ich mir vorstellen, dass so ein Krankenhaus ja auch eben nicht sagen kann, wir gucken einfach mal, wo es vielleicht alles nur am günstigsten ist und bestellen dort und dort, sondern gibt ja auch wahrscheinlich so Richtlinien wie Vergabeverfahren und sowas bei bestimmten Sachen.
Genau. Also das Vergabeverfahren ist eine gute Methodik, um eben den Markt zu öffnen. Hm. Man kann nicht aufgrund dieser Artikelvielfalt und den verschiedenen Märkten, in denen wir uns bewegen, kann man nicht überall der Superexperte sein. Hm. Sondern manchmal hat man natürlich seine bekannten Lieferanten. Wir reden über 3.000, 4.000 verschiedene Lieferanten und Partner, die wir aktiv haben. Aber auch mal den Markt zu öffnen, da bietet sich so ein Vergabeverfahren an. Das heißt, man geht auf den deutschen Markt und sagt ganz salopp, hallo, wir sind Bethel, wir sind das EVKB, wir benötigen das und das. Aber genau, was Sie ansprechen, in der und der Qualität. Also das muss ganz genau beschrieben eben auch sein. Und dann können sich auch Lieferanten darauf bewerben sozusagen.
Ist das ein nationaler Vergabeverfahren oder ist das mittlerweile im Europamarkt sozusagen? Oder wie weit?
Man kann das beides wählen. Wir bewegen uns noch im bundesweiten Umfeld. Europäisch geht das dann, wenn es wirklich Fördergelder der Länder, des Bundes vielleicht unter Umständen eben sind, wenn man eine gewisse Vergabe Grenze überschreitet, dann muss man auch europaweit vergeben.
Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, in der neuen Gesetzgebung gibt es ja das schöne Wort Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Habe ich auch in Ihrer Abteilung gelesen. Sie haben sogar eine Mitarbeiterin und Mitarbeiter, der sich extra damit beschäftigt. Was ist das für eine Herausforderung, die Sie da auch auf dieser Ebene erleben?
Genau. Wurde ja auch viel in der Presse auch viel auch kommentiert, über die Sinnhaftigkeit wurde gesprochen, aber auch eben über das Bürokratiemonster, was viele auch sehen. Und es ist tatsächlich auch so, dass es erstmal Aufwand bedeutet. Was machen wir da? Wir betrachten jegliche Lieferanten, die wir in einem bestimmten Zeitfenster, also im Kalenderjahr, Geschäftsjahr, eben beauftragt haben mit Warenlieferungen, mit Gütern. Die müssen ganz genau begutachtet werden, wie haben die Materialien, die wir beschaffen, Einfluss auf Umwelt, auf Nachhaltigkeit, aber auch wenn es um Produktion geht, werden da Menschenrechte in der Welt eben auch eingehalten. Und wie ich gerade sagte, weltweit. Und die Herausforderung, die kann man nahezu gar nicht ganz genau gucken, wenn wir jetzt dran denken, wir kaufen Gehwegsteine ein. Mhm. Aus welchem Steinbruch kommen die auf der Welt? Also da die ganzen Lieferketten nachzuhalten, das ist schier, ich will nicht sagen unmöglich, aber es ist halt ein sehr, sehr hoher Aufwand, den wir betreiben. Und da schließt sich vielleicht der Kreis. Sie hatten gesprochen, was unser Einflussbereich ist. Das machen wir zum Beispiel in Bethel bundesweit, auch über die Ländergrenzen hinaus. Also auch für das KIH in Berlin beispielsweise oder Lobetal werden wir das Lieferkettengesetz oder setzen wir auch jetzt schon um bundesweit.
Da will ich mal anschließen. Mir hat neulich jemand gesagt, als ich erzählt habe, dass Herr Rost jetzt auch mal in den Podcast kommt, hat er gesagt, ach ja, der kauft auch Kühe für Lobetal. War das ein Spaß oder ist das so?
Also ich persönlich natürlich nicht. Sie haben es gerade angesprochen. Ich habe natürlich ein großes Team und ich bin auch operativ da jetzt gar nicht logischerweise so tief eingebunden, aber es gibt tatsächlich auch mal noch schönere Sachen, wobei es gibt eigentlich nichts, was unschön ist, aber auch mal interessante Geschichten, wenn ein Reitstall, wir haben therapeutisches Reiten in Bethel an vielfältigen Orten, wo auch ein Reitstall eingerichtet werden wird oder auch Kühe oder Pferde gekauft werden tatsächlich.
Ja, das ist ja auch, das ist also Dinge, die man selber ja gar nicht so im Blick hat, was gehört da alles sozusagen dazu, das ist eine spannende Horizonterweiterung. Ich will nochmal das Stichwort Nachhaltigkeit aufnehmen, weil ich das ein wichtiges finde in Ihrem Bereich und ich annehme und das genau mal fragen will, ob das auch schwerpunktmäßig zu Ihrer Strategie gehört, auch in Zukunft in so einem Unternehmen zu gucken, wie können wir auch nachhaltig einkaufen, die Dinge in einem Laden, wo man ja auch weiß, dass natürlich auch ein gewisses, immer ein Sortiment gibt, was einen hohen Verbrauchs- und Verschleißcharakter hat, weil vieles können Sie nicht wiederverwenden, was in die Patientenversorgung geht. Genau. Materialien im OP, wie ist da so, sind da die Gedanken und die Strategien zu?
Auch das ist sehr, sehr komplex. Also jeder versucht ja auch schon im privaten Umfeld versuchen, auch Ressourcen einzusparen. Nehme ich jetzt wieder eine Plastiktüte oder nehme ich es nicht? Gerade in der Sozialwirtschaft oder im Klinikumfeld ist das insofern herausfordernd, weil sie halt viele Produkte haben, die halt wirklich Einmalmaterialien sind. Und das ist wirklich so ein Spagat, den man auch für sich als Mensch so ein Stück weit einordnen muss. Ja. Es gibt aber tatsächlich Produktbereiche, wo man jetzt auch wieder verstärkt in den letzten Jahren darauf achtet, was Wiederverwendbarkeit betrifft oder auch Recycling betrifft. Das heißt, wenn Produkte eben Kunststoffe verarbeitet worden sind, dass man eben versucht, die aufzubereiten, zu recyceln und wieder in den Produktionszyklus wieder einfließen zu lassen.
Ja, das ist ein wichtiges Stichwort. Das betrifft ja dann nicht Ihren Bereich, aber die Vorproduktion sozusagen, dass ja auch die Chemieindustrie sich immer mehr darauf spezialisiert, zu gucken, dass sie Produkte herstellt, die man in irgendeiner Weise recyceln kann oder wiederverwenden kann. Das ist ja nicht mehr nur das Plastik, was dann verwendet wird und dann weggeschmissen wird und in den Weltmeeren landet, um es mal jetzt ein bisschen platt zu machen, sondern dass man auch da eine gewisse Nachhaltigkeit erlangt. Ich habe mich gefragt, um so einen Job zu machen, den Sie machen, was muss man da eigentlich für Voraussetzungen mitbringen?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Das hat sich, also das ist natürlich kein Berufsbild oder keine Funktion, eine Aufgabe, die man so im Kinderzimmer irgendwie sich dann wünscht. Da wünscht man sich eher Feuerwehrmann oder Astronaut zu werden.
Was haben Sie sich gewünscht?
Tatsächlich war so dieses Gesundheitswesen an sich bei mir schon sehr früh verankert. Das lag oder liegt daran, dass meine Mutter viele Jahrzehnte, die ist jetzt seit ein paar Monaten in Ruhestand, hat sie sich verdient, viele, viele Jahrzehnte auch im Krankenhaus tätig war. Und das war so eine Prägung. Gut, Papa war Auto und Automobil. Mobilbranche ist natürlich auch nicht ganz uninteressant, aber das Krankenhaus in der Komplexität, das war für mich schon immer irgendwie eine faszinierende Geschichte. Und ich habe das dann auch, damals ging das noch, ich glaube mit 15, 16, Ferienarbeit im Krankenhaus gemacht, hat mich schon immer irgendwie angezogen. Zivildienst gab es zu meiner Zeit auch noch, das habe ich abgeleistet. Und ich mir war dann klar, dass ich im Krankenhausumfeld, in der Sozialwirtschaft irgendwie aktiv sein möchte. Ja, damals gab es Studiengänge, die relativ neu sind. Heute ist es auch etabliert, Gesundheitsökonomie, BWL im Gesundheitswesen. Und das habe ich studiert, bin Diplombetriebswirt. Also das ist so eine kaufmännische, sage ich mal, Grundausbildung. Und ja, im Rahmen dann der ersten Schritte, auch im Rahmen des Studiums, bin ich dann, wie es so ist, in verschiedenen Abteilungen gelandet. Und das endete dann im Einkauf. Und ich habe mich dann da breit gemacht und dann sukzessive Expertise aufgebaut.
Ja, wo haben Sie studiert?
Das ist auch eine spannende Geschichte. Das war eine Kooperation. Ich bin ja gebürtiger Sachse.
Ja.
Genau. Und es war eine Kooperation.
Man hört es ein wenig. Ja. Sehr sympathisch.
Danke. Aber muss man auch nicht verstecken, aber ich bin da auch.
Kann man
auch
nicht.
Richtig. War eine Kooperation tatsächlich von einer Akademie in Sachsen mit Baden-Württemberg, Duale Hochschule Baden-Württemberg. Und es waren so erste,
ich muss
die reden auch nicht anders.
Oder? Zwei Dialekte, die es miteinander schwer haben können.
Genau. Ja. Und das war so eine Kooperation. Das heißt, ich habe das erste Jahr oder dann noch viel in Sachsen studiert, bin aber dann nach Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die ist also, ich habe mal den Spaß gesagt, irgendwann habe ich mal die Bundesländer durch und spreche dann Hochdeutsch, das hat bisher noch nicht funktioniert, aber nein, ganz interessant, also das in Sachsen studiert.
Ja. Das können Sie in Ostwestfalen ja üben, die Ostwestfalen, habe ich gelernt, sagen ja von sich, dass sie eigentlich das reinste Hochdeutsch mitsprechen.
Ist das so?
Ja, habe ich so gelernt. Die sagen, ich bin ja mit einer Ostwestfälin verheiratet und als ich die kennenlernte, ich mache mal diesen kleinen Sidekick sozusagen, habe ich gelernt, das war mir völlig fremd, dass man so Worte wie Kirche, also ich kann das gar nicht, Firma und solche Worte ganz, dieses I sehr deutlich spricht. Also, na gut, kommen wir zum Thema.
Aber ich habe auch so ein Wort, da werde ich immer von Kollegen aufgezogen, Archiv, ich kann das irgendwie nicht, ja, das ist auch so ein Running Gag.
Ja, das glaube ich so.
Deswegen will ich die Archive aber auch abbauen, damit man die gar nicht mehr sprechen muss. Es gibt keine im Keller mehr. Richtig, so sieht's aus.
Schön. Genau, aber ich meinte, aus einem unserer ersten Gespräche, als Sie angefangen haben, Sie sind ja jetzt 2-3 Jahre da, oder?
Genau, 2 Jahre.
Nein, 2 Jahre. Und? Dass Sie aus Bonn gekommen sind.
Genau.
Wie sind Sie nach Bonn gekommen? Da waren Sie auch schon an der dortigen Uniklinik, ne?
Genau, korrekt.
Helfen Sie mir da nochmal auf den...
Genau, also Werdegang, wir können kurz nochmal einsteigen. Also ich habe durch das Studium habe ich in Rheinland-Pfalz bei einem bundesweiten Betreiber von Pflegeeinrichtungen gearbeitet. Wie gesagt, sollte eigentlich als Betriebswirt da alle Abteilungen kaufen, wenn ich mal durchlaufen, wie halt das Leben so spielt. Bin ich im Einkauf begonnen und bin da auch immer geblieben, hatte Ressourcenthemen, aber habe mich da auch manifestiert oder halt auch Expertise aufgebaut und hatte 2010 die Möglichkeit, in NRW bei einem Maximalversorger zu arbeiten. Das war in Lüdenscheid, das kann man ja auch sagen, eine tolle Zeit. Habe mich da auch innerhalb des Klinikums in der Einkaufsabteilung auch weiterentwickelt. Bin 2015 Teamleiter geworden und war da in Summe 8 Jahre, meine ich. Mhm. Und da hat gerade das strategische Beschaffungsmanagement mit meinem damaligen Chef auch aufgebaut. Also wie gesagt, eine ganz tolle, prägende Zeit. Und nach 8 Jahren habe ich dann, und bin ich sehr, sehr dankbar für, die Möglichkeit gehabt, an die Uniklinik nach Bonn zu wechseln. Hatte da damals das Angebot und auch da für dieses große Klinikum, universitär Forschung, Lehre, Krankenversorgung, eben da das strategische Beschaffungsmanagement zu leiten. Mhm. Und da bin ich 2018, meine ich, genau.
Mhm. Und dann, was hat Sie dann bewogen, nach Bielefeld zu gehen? Ist das, also Bonn ist ja eine beschauliche Stadt, alte Bundeshauptstadt.
Absolut.
Mit noch einigen Behörden. Was hat Sie bewogen, was war das Reizvolle für Sie, nach Bielefeld und nach Bethel zu kommen?
Genau. Oftmals ist ja so bei Job wechseln, dass man irgendwann den Kaffee auf hat und sich dann verändern will. Desbezüglich, das kann ich überhaupt gar nicht sagen. Wie Sie gerade sagen, Bonn, eine schöne Stadt, die Uniklinik. Also es war eine ganz, ganz tolle Zeit, so rund 5 Jahre. Ich bin ein Mensch, der gerne sehr aktiv Ideen und Veränderungen vorantreiben will. Und umso strukturierter, umso größer auch ein Unternehmen und viele Regularien wie eine Uniklinik, das ist eine Anstalt öffentlichen Rechts, Landesbetrieb auf Deutsch gesagt, habe ich dann so nach 5 Jahren verspürt, dass ich da an Grenzen komme, noch mehr Veränderungen einfach voranzutreiben. Und ich meine, 2022 hatte ich mal den Kontakt, das ist, die Branche ist ja auch klein, NRW ist NRW, Kontakt mit der damaligen Geschäftsführung und Vorstand. Und dann ist man von Bethel, bin immer so ins Gespräch gekommen und habe da relativ schnell erkannt, dass ich da auch viel zur Professionalisierung, zur Weiterentwicklung eben beitragen kann. Mhm. Und das ist eigentlich so der Punkt gewesen und dieser Reiz, der dann dazu geführt hat.
Also ich meine, wir sind ja auch ein sehr junges Universitätsklinikum, das heißt längst nicht mit so einer Tradition und Geschichte, was die universitäre Seite angeht. Da ist wahrscheinlich noch viel Potenzial, diesen Bereich zu entwickeln und natürlich, wie wir gehört haben, ja diese Komplexität über Bethel, was sich über das Große zieht. Der Teil, den ich nochmal fragen wollte, es heißt ja Einkauf und Logistik. Der logistische Teil, wie muss ich mir den so nochmal vorstellen? Also ist es auch etwas, wo Sie sehr für die Abläufe sorgen, dass, also geht es nur darum zu sagen, die Waren müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, oder geht es auch um andere logistische Themen? Da fehlt mir so ein bisschen noch die Fantasie, was sich dahinter verbirgt.
Ja, im ersten Moment ist es erstmal auch die komplette Versorgungskette eben zu verantworten. Also wir beschaffen eben sämtliche Güter, Materialien, Dienstleistungen, aber die müssen natürlich auch an den Orten dann zur richtigen Zeit eben ankommen. Deswegen ist der Warentransport von medizinischen Gütern so ein Augenmerk, den wir in der Logistik abbilden. Wir haben hier auf dem Campus Bethel, also in Bethel, ein großes Zentrallager, lagern da viele, viele tausend Produkte, um die Versorgungssicherheit zu bedingen und sicherzustellen. Das heißt, man ist nicht in Just-in-Time-Lieferung immer, sage ich mal, dass man da drauf schauen muss, dass die Ware dann genau an dem Tag dann kommt, sondern wir können zwischenlagern und dann muss nach Bedarfssituation, nach Menge eben die Waren vom Logistikzentrum in unsere verschiedenen Häuser transportiert werden. Wir wissen ja, wir haben auch am EVKB verschiedene Standorte und das ist aber nicht nur dieser Bereich, diese Materialien, sondern wir transportieren auch tagtäglich und deswegen auch 7 Tage die Woche die Lebensmittel von den Küchen. Also gerade für unsere Klienten, Patientinnen, Patienten transportieren wir von den Großküchen die Lebensmittel, also die essen Frühstück, Mittag, Abendbrot auch in die Häuser. Das ist so ein Schwerpunkt auch. Weiter transportieren wir auch Sterilisationsgut. Also in Operationssälen werden Instrumente verwendet. Die müssen gereinigt und aufbereitet werden. Auch die transportieren wir von den Operationssälen in unsere IMP, Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte, werden da sterilisiert. Das ist so ein Schwerpunkt. Wir transportieren Medikamente und Arzneimittel von der Apotheke auch in die Einrichtungen weiter. Wir transportieren Laborproben. Also das heißt, genau diese Komplexität, die ein Krankenhaus eben mitbringt in der Versorgung, sind wir nahezu überall eben mit dabei. Ja, wenn eine Laborprobe in den Blut nicht ins Labor kommt, kann keine Diagnose stattfinden. Ja, wenn kein Sterilisationsgut im OP ist, kann ich operiert werden. Mhm. Und als Patient möchte ich auch früh mein Frühstück eben auf dem Tisch haben. Ja. Also das bilden wir ab.
Und mir wird nochmal gerade klar, also aus der freien Wirtschaft oder so aus den von den Geschäftswelten kennt man ja, dass Lagerhaltung eigentlich ein Kostenfaktor ist, den man möglichst meiden will, weil das ist teuer. Man versucht eigentlich, die Ware durchzuschleusen. Das geht ja hier nur begrenzt, wenn ich das richtig höre, weil es gewisse Dinge gibt, die man auch auf Lager halten muss, gerade auch für Notsituationen. Absolut. Jetzt haben Sie Corona hier in dieser Grenze eher in Bonn erlebt, nicht hier. Okay. Aber da hat man ja geahnt, was es auch bedeutet, wenn plötzlich ein Mangel an wichtigen Waren entsteht, oder?
Richtig. Und deswegen ist das meines Erachtens nach auch in unserer Branche oder in unserem Aufgabenfeld, Kliniken, Sozialwirtschaft auch nicht möglich ohne ein Lager, ist meine These. Denn wir haben gerade auch pandemiebedingt und es hat sich leider in den Folgejahren bis heute nicht derartig wieder normalisiert, dass wir weiterhin sehr gestörte Lieferketten haben. Mhm. Da muss ich jetzt keiner Angst machen, dass wir nicht versorgen können. Mhm. Wir finden immer Lösungen, aber da hilft halt ein Zentrallager, um eben ganz rudimentär wichtige Medizinprodukte eben zwischenlagern zu können. Mhm.
Genau, und da ja aber auch wahrscheinlich immer mit dem Blick, auch Medizinprodukte haben ein Verfallsdatum, da muss man gucken,
ja,
wie lagert man das ein, wie lange kann man das einlagern, muss man das erneuern und so weiter. Und
genau, also die Umschlagshäufigkeit, auch so eine Lagerwirtschaft ist dann auch, also ist auch ein spannendes Feld, deswegen mag ich eben diese Verantwortung über den gesamten Prozess eben inne zu haben. Auch da die Lagerwirtschaft, die Umschlagshäufigkeit nennt man das, wie oft dreht sich ein Artikel, muss man ein Auge behalten und man hat das ja aber als Lager nicht in der eigenen Hand. Also wenn wir viele Patienten versorgen, ist das natürlich häufiger, als wenn man weniger Patienten versorgt. Wenn wir jetzt gerade die Pandemie noch mal im Auge haben, wenn jeder so noch das Bild mit Masken und Corona-Tests hat, man wusste ja gar nicht, zu welchem Zeitpunkt welche Menge, wann, wie, von wem gebraucht wurde. Ich erinnere mich noch, gut, das waren die Zeiten in Bonn, Sie haben angesprochen, aber wie wir bis nachts gesessen haben, haben wir überlegt, wo kriegen wir jetzt die Sachen irgendwie immer gut gelöst und immer auch versorgen können, aber war schon sehr komplex auch.
Jetzt ahnt man ja, dass dieses System, wenn es funktioniert, alles wunderbar ist und wie man so schön sagt, es gechillt läuft. Aber man ahnt ja auch in so einem System, dass es im Rädchen irgendwo ein bisschen hakt und dann immer auch so ein bisschen Dampf auf dem Kessel ist. Also ist es etwas, was Ihnen auch Spaß macht, was Sie so herausfordert, wenn es so ein bisschen Dampf auf dem Kessel ist?
Ja, schon. Also ich will nicht sagen, dass ich das brauche,
ja.
Aber mir macht das schon ein bisschen Spaß. Also ich warte nicht am Telefon, bis mal einer anruft und sagt, wir haben gerade nichts und also dann legt man los.
Also Schreibtischtäter wäre so nichts für
genau. Aber es ist tatsächlich herausfordernd, aber es hat auch seine Grenzen, wenn es teilweise wirklich zu viel wird und alles irgendwie an vielen Ecken kleine Zahnrädchen nicht passen, ist es schon sehr, sehr herausfordernd. Aber ein bisschen Action gehört auch dazu und gerade das entspricht so meiner beruflichen Natur auch wirklich dann Mehrwert schaffen, mal kurz sich abstimmen, wie können wir das regeln. 5 Minuten später ist man wieder auf einer anderen Hochzeit unterwegs, dann geht's wieder um andere Sachen. Also das ist schon, macht mir sehr viel Freude, ist aber halt eben auch herausfordernd.
Wie sind Sie denn auf die Menschen, mit denen Sie da unterwegs sind, angewiesen? Also sind Sie einer, der sagen kann, wir machen so und so, oder ist das Thema Teamplayer zu sein auch ein wichtiges Element, sich da hineinzufinden?
Ich glaube beides. Es kommt auf die Situation drauf an. Also ich bezeichne mich schon als Teamplayer, auch im privaten Bereich. Aber selbst in dem Team gibt es trotzdem einen, der letztendlich irgendwie dann die Richtung mal vorgeben muss. Aber wir besprechen uns sehr, sehr häufig im Team. Ich möchte auch gerade die Mitarbeitenden abholen und fragen, weil die machen es ja jeden Tag. Ich tue mir auch nicht auf die Fahne schreiben, alles bis ins letzte Detail im Mikromanagement jeden Punkt und jeden Klick im System zu kennen. Und deswegen ist es insbesondere wichtig, da mal Rücksprache zu halten, zu verstehen, wo knirscht es denn, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und dann aber natürlich auch in letzter Instanz dann auch die Entscheidung zu treffen. Ja.
Thema Teamplay ist etwas, was mir auch aus einem unserer ersten Gespräche in Erinnerung ist. Da wollte ich mal nochmal nachhaken, ob Sie da eigentlich noch dabei sind, weil ich weiß, ich habe gelernt, aus den Feedbacks unserer Podcast, wir werden häufig beim Sport gehört. Habe ich gelernt. Viele hören uns beim Joggen oder beim Rudern, habe ich gelernt. Bei dem Sport, den Sie gemacht haben, kann man uns wahrscheinlich nicht so gut hören. Sie sind ja Fußballer, ne?
Genau.
Sind Sie es gewesen oder sind Sie es noch?
Beides. Also wie das halt so typisch ist als Junge, dann hat man irgendwie einen Ball in der Hand und so war das bei mir auch. Bin relativ früh in so den Fußballsport geraten, habe auch bis ich so Anfang 20 war, aktiv Fußball gespielt.
Ja.
Auch wenn ich da jetzt kein Bundesliga-Profi geworden bin.
Ja, aber
und
bis Anfang 20 ist ja schon so in Kreisklasse irgend sowas.
Ja, bis Bezirksliga meine ich dann damals noch ganz normal gekickt irgendwie. Und es hat mir auch immer Spaß gemacht. Und es ist auch so ein Teamplay. Ja? Da ist man ein Zahnrädchen von vielen, muss zusammenhalten. Gibt es auch einen Trainer, der dann irgendwie sagt, in welche Richtung es irgendwie geht. Aber das hat mir viel Spaß gemacht. Hab mich dann leider, obwohl ich nie verletzt war, was es heute da alles gibt, das Gefühl gab es das früher nicht. Aber ich hatte tatsächlich mit 18, 19 einen Kreuzbandriss. Und das hat dann meine, sage ich mal, aktive Laufbahn so ein Stück weit gecrashed. Was auch in Ordnung am Ende ist. Das ist ja sowieso zeitlich begrenzt. Das war gerade im Rahmen des Studiums oder Beginn des Studiums. Dann habe ich auch so ein bisschen erstmal das aktive Fußballspielen gelassen, habe aber dann gemerkt, dass mir das sehr, sehr viel gibt, so im privaten Bereich und wollte dann wieder beginnen zu spielen, ging aber dann wirklich nicht mehr. Das war dann der zweite Kreuzbandriss und der dritte Kreuzbandriss, also lange Geschichte. Und dann bin ich so in die Trainergeschichte eingestiegen. Ja. Es gibt da vom Deutschen Fußballbund verschiedene Lizenzen und da bin ich relativ durchgemarschiert, habe dann verschiedene Lizenzen eben an mir erarbeitet und bin schon Anfang 20 dann in die Trainerrolle geschlüpft.
Und machen Sie das noch?
Nee, aktuell tatsächlich nicht. Ich habe dann tatsächlich im Januar 2020, muss das gewesen sein, gerade ein paar Wochen bevor die Pandemie anfing, im Nachhinein war das sehr, sehr glücklich, weil ich muss auch sagen, ich könnte es mir zur damaligen Zeit und aber auch heute tatsächlich nicht mehr vorstellen, das jetzt so aktiv zu begleiten. Das ist einfach die Vereinbarkeit so von dieser Verantwortung, die ich jetzt trage, auch mit den Zeiten, Abhängigkeit mit Fußball, kriege ich gerade nicht überein. Ja,
also und Sie haben aber Kinder- und Jugendmannschaften trainiert, oder?
Beides. Also man fängt immer so klassisch an, das würde ich auch jedem empfehlen, sozusagen. Ich bin mit der U17 gestartet, bin U19. Die meiste Zeit war tatsächlich U19. Das sind so die Ältesten mit 18, 19. Richtig Kinder nicht mehr, aber richtig erwachsen auch nicht. Also auch ein herausforderndes Alter. Und bin aber dann 2000, aber das weiß ich vom Jahr gar nicht mehr. Ja. Aber dann nach vielen Jahren, aber mehr als 10 Jahre, bin ich dann in den Senioren, also die Herren, also richtig erwachsene Mannschaft.
Ah, ja. Und wo schlägt Ihr Fußballherz heute noch? Also sind Sie ein Fan oder wo?
Also ich bin so ein Lokal, sag mal's Kolorit, also so
Lokalpatriot
so ein Stück weit. Ich habe in Rheinland-Pfalz war das zur damaligen Zeit, da ist man auf dem Betzenberg gefahren. Die waren glaube ich auch noch in der Bundesliga. Das war natürlich eine tolle Zeit.
Kaiserslautern, ne?
Kaiserslautern, genau, richtig. Und ja, sehr gut. Und 2010 bin ich nach NRW gezogen und da war das genau die Klopp-Zeit. Ja, das hat mich natürlich auch dann fasziniert. Ja. Und deswegen schlägt mein Herz schon so ein Stück weit für Dortmund.
Ja.
Macht gerade momentan nicht so richtig Spaß, aber worauf ich hinaus will, bin jetzt 2 Jahre hier und mich hat schon das blau-schwarz-weiße Fieber dann auch so ein bisschen gepackt. Also Arminia ist...
Das finde ich spannend. Ich habe keine Fußballerkarriere, das könnte ich für mich nicht in Anspruch nehmen. Ich war da auch nie sportlich unterwegs, aber was sowas angeht, bin ich auch absolut Lokalpatriot. Ich nehme immer den Verein, der vor Ort ist. Deswegen mag ich Arminia, Dortmund und jetzt Leverkusen, finde ich spannend. Nur Bayern. Ja. Da bin ich konsequent.
Ich auch. Das darf man auch. Also da ticken wir gleich. Kann ich auch irgendwie nicht richtig. Wobei, ich habe noch ein T-Shirt von 1996. Da ist irgendwie Bayern drauf. Ob ich das mal zu Ostern oder zu Weihnachten geschenkt bekomme, weiß ich nicht.
Nee, es hat auch den Grund, ich habe einen Bruder und einen Freund, die sind Bayern-Fans. Und ich meine, man muss sich ja irgendwie auch ein bisschen betteln. In so Fragen. Ja,
das
und dann will ich Sie mal mit einem schönen anderen Satz konfrontieren, der mir in meinem Leben begegnet ist. Und ich weiß, mit Ihnen kann ich mich darüber unterhalten. Der ist vielleicht ein bisschen provokant. Der heißt, es gibt im Leben eines Bootsbesitzers 2 schöne Tage. An dem Tag, an dem er das Boot kauft und an dem Tag, an dem er es verkauft. Was halten Sie von dem Satz?
Also das Kaufen kann ich bestätigen. Das hat mir total viel Freude gemacht. Und das ist so mein Hobby jetzt mittlerweile. Also Fußball geht jetzt nicht mehr, kann ich mir auch jetzt aktuell nicht so richtig vorstellen. Und in der Pandemie durfte man ja sowieso nichts richtig machen. Und Wasser, mein Papa ist Angler und dann war man schon immer so affin mit dem Wasser. Und dann habe ich mir ein kleines Träumchen erfüllt. Meine auch 2020, 21 und habe mir ein kleines Bötchen da eben gekauft. Und da schippere ich so über die Kanäle auch am Wochenende rum.
Aber nicht über die Lotter.
Nein, das ist dann, genau, aber man denkt gar nicht, wie grün so ein Ruhrgebiet ist und ist alles miteinander vernetzt. Also das ist ich finde es ein total tolles Hobby.
Ja.
Wenn man es verkauft, ich habe dann mal das erste Boot verkauft, hat mir auch viel Freude gemacht, weil das zweite dann ja wieder gekauft wurde. Also das ist wie so ein Motorradfahrer, die wechseln auch gefühlt alle paar Jahre mal ihre Motorräder. Macht mir total Spaß. Jetzt so, ob man es verkauft, ob man das so viel Freude macht, weiß ich gar nicht irgendwie. Also
ja,
momentan.
Ich merke, da ist ja, also das, was dazwischen liegt, ist ja natürlich auch eine Pflege des Bootes, aber das ist ja vielleicht auch mit einer Freude und einer Leidenschaft verbunden, das zum einen auch zu erhalten, aber dann auch da rumzuschippern und die Zeit dazu genießen. Und Sie sagten ja auch mal in einem Gespräch, das habe ich in Erinnerung, Sie sagen, das ist ja auch so ein bisschen so eine Community da, ne? Man kommt dann da in den Hafen, wo das Boot liegt und dann kennt man sich und man hat so am Wochenende eine kurze, schöne Auszeit.
Genau. Ich vergleiche das immer wie so ein Campingplatz auf Wasser.
Ah, ja.
Man hat seine Nachbarn, dann spricht man über das Wochenende, ist da wirklich komplett geerdet, dann spricht man mit dem Hausmeister von dem und mit dem Arzt und Feuerwehrmann von dem. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Mhm. Kommt man wirklich runter, kann abschalten und genieße ich sehr.
Mhm. Wenn Sie mal auf die 2 Jahre betelt so zum Schluss nochmal so zurückblicken. Wo ist denn der Teil, wo Sie sagen, es hat sich für Sie gelohnt, hierher zu kommen?
Also meine Erwartungshaltung, was so diese Veränderungsprozess und diese Weiterentwicklung, die ich unterstützen darf und mit einbringen kann, die hat sich aus meiner Sicht da komplett wiedergespiegelt. Ich bin da sehr, sehr dankbar, kann mich da einbringen, kann meine Ideen einbringen. Finde auch, dass alle da sehr aufgeschlossen sind und wirklich, wenn man über Optimierungen spricht, sich das Leben ein bisschen leichter macht, Effizienz zu steigern, das ist ja dann so ein prägnantes Wort. Das also macht mir sehr, sehr viel Freude nach wie vor und das dementsprechend auch die komplett richtige Entscheidung.
Herr Rost, ich danke Ihnen für dieses schöne, kurzweilige Gespräch. Es ist schon eine halbe Stunde um. Wir haben es kaum gemerkt. Schön, dass Sie da waren.
Ganz lieben Dank.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.